Let's fight together. An diesem Zitat konnte ich als Titel der heutigen Folge einfach nicht vorbeigehen. Mein großer Dank geht an Dr. Stephanie Frey, Geschäftsführerin der Deuter Cybersecurity Solutions und ehemalige Mitentwicklerin der nationalen Cyberstrategie der Schweiz. Wir sprechen über die aktuelle Cyberbedrohungslage und warum Managed Service Provider und ihre Kunden Cybersecurity stärker aus einer strategischen und geopolitischen Perspektive betrachten dürfen. Stephanie erklärt, warum Cyberangriffe selten Selbstzweck sind, welche Rolle Staaten und geopolitische Spannungen spielen und weshalb besonders mittelständische Unternehmen stärker im Fokus stehen, als viele glauben. Cyberresilienz ist aus ihrer Sicht nicht primär ein Technikproblem. Entscheidend ist, dass Management, Businessrisiken und IT gemeinsam betrachtet werden. Nur dann können Unternehmen erkennen und verstehen, wo ihre Kronjuwelen liegen und wie sie wirklich resilient werden. Herzlich willkommen bei MSP Insights, dem Podcast für Systemhauschefs und Führungskräfte, die im Bereich Dienstleistungen, Managed Services profitabel wachsen wollen. Mein Name ist Olaf Kaiser und ich bin Partner und Berater in der Unternehmensberatung Ubega. Wenn ihr diesen Podcast mögt, dann abonniert ihn gerne und gebt ihm eine gute Bewertung. Damit helft ihr uns sehr bei der weiteren Umsetzung. Jetzt viel Spaß mit dem Gespräch. Hallo Steffi, einen wunderbaren guten Tag und vielen Dank, dass ich dir heute Fragen, die mir auf der Seele brennen, mal einmal stellen darf. Schön, dass du dabei bist. Hi.
Hallo Olaf, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Es ist eine große Ehre, bei dir dabei sein.
Danke. Heute ist im Übrigen hier, ich gucke so aus meinem Fenster raus, heute scheint hier die Sonne. Hier ist Nordrhein-Westfalen in Deutschland. Und das war hier echt kalt und nass. Und ich habe mal irgendwo mitgeschnitten. Wir haben ja schon ein oder zweimal nicht als Podcast, aber persönlich sogar miteinander gesprochen. Könnte es sein, dass du gar nicht in Deutschland bist?
Genau, ich bin nicht in Deutschland. Ich bin in der wunderschönen Toskana, wo ich lebe. Und hier scheint die Sonne und wir haben 17 Grad.
Das gönnen alle, die zuhören, genau wie ich dir, bestimmt total. Dann starten wir.
Aber bin ich sicher.
Doch, da spreche ich für alle, da bin ich ganz sicher.
Ja, dann danke.
Dann stell doch bitte das, was du tust und dich einmal kurz vor, bevor wir auf das Thema, das etwas mit der Cyberbedrohungslage zu tun hat, etwas tiefer einsteigen und ich dich befragen darf. Stell dich und euch gerne einmal vor.
Vielen Dank, gerne. Ja, ich bin Stephanie Frey, ich bin die Geschäftsführerin von Deuter Cybersecurity Solutions. Vor meiner Zeit bei Deuter habe ich viele Jahre für die Schweiz gearbeitet und habe dort die nationale Cyberstrategie entwickelt und umgesetzt und habe mich dann mit Michael Bartsch zusammengetan und die Deuter Cybersecurity Solutions gegründet, um das, was wir damals auf staatlicher Ebene getan haben, auch für Unternehmen umzusetzen, weil die Staaten, die haben das Geld und Manpower, das zu tun und eben die Unternehmen nicht. Und wir sind spezialisiert auf Cyberkrisenmanagement, aber auch präventive Maßnahmen, dass es schon gar nicht zur Krise kommt. Wenn die Angriffe können wir leider nicht verhindern, aber eben, dass wenn der Angriff passiert ist, nicht zur Krise kommt. Also haben wir präventive Maßnahmen. Wir machen Datenschutz, Compliance und Miscompliance, was natürlich ein Schimpfwort heute ist, aber gemacht werden muss. Und ursprünglich aus habe in War Studies promoviert, also alles geostrategische Riskanalysen, das ist so mein Kerngebiet, Terrorismus, und habe das am King's College in London studiert und promoviert. Und heute bin ich in Cyber und versuche, das ganze Cybergeschehen auch in einen geopolitischen Kontext zu setzen, da es, wie wir sehen werden, da oder wie wir wissen, nicht geprägt.
Das nehmen wir doch gleich mal auf in den ersten Fragenteil. Diesen geostrategischen Aspekt. Wie ist denn die aktuelle Situation? Man nimmt ja in diversen Reports Steigerungsraten wahr, was Angriffsszenarien angeht. Wie würdest du denn mit dem, was ihr seht, was du siehst, die aktuelle Bedrohungslage? Und vielleicht dann noch als Brücke, wer ist es denn eigentlich, was du gerade gesagt hast, die uns das Leben etwas schwer machen oder unser beider Kunden das Leben schwer machen letztlich? Wie ist die aktuelle Situation aus deiner Sicht?
Cyber ist ja eigentlich so ein Mittel zum Zweck. Es ist nie ein Ende in sich selber. Es ist wirklich ein Mittel zum Zweck. Das heißt, es reichen. Also auf staatlicher Ebene sehen wir jetzt, dass sehr viel Cyber eingesetzt wird als in einer hybriden Form, also als unterstützendes, nie als Ende. Also auch wenn man von Cyber War spricht, das ist, finde ich, sehr schwierig, weil was bedeutet das? Wir haben Cyber in War, dass wir das wirklich nutzen als Instrument, um ein höheres Ziel zu erreichen. Und das können wir auf jeder Ebene, auch auf der nicht staatlichen Ebene, können wir das beobachten. Dass wir da viele Gruppierungen haben, die haben finanzielle Motivationen oder wollen Informationen stehlen, wie die Chinesen das gerne tun. Man sieht ja auch in der Statistik, dass die Chinesen in Cybercrime weniger aktiv sind, aber viel mehr in der Espionage. Also können wir auch da geopolitisch und staatlich schauen, wie die kriminellen Gruppen gesteuert werden. Und wir sehen auch jetzt, dass wir so Ransom-Angriffe, die wir zum Beispiel während Corona sehr oft beobachtet haben, da waren wir bei Deuter wirklich auch sehr, sehr beschäftigt. Da sieht man jetzt, wo die politischen Spannungen da sind, ein bisschen weniger. Also die Gruppierungen sind jetzt mehr beschäftigt, das staatliche Instrument zu sein, eigentlich, wenn man es so sagen darf. Und die Angriffe kommen dann, um so eben die Kassen wieder zu füllen, wenn die leer sind. Das ist so ein typisches Modell, das der Kim Jong in Nordkorea verfolgt. Die machen dann so Ransomware-Angriffe, um wieder mal ein bisschen so das wirtschaftliche, also die Kassen eben ein bisschen zu füllen. Und viel ist dann staatlich gesteuert. Also es ist schwierig zu sagen, wie die eingesetzt werden, sondern man muss die geopolitische Lage analysieren, anschauen, wo sind die Spannungen, was sind die Ziele. Und dann sieht man auch ganz klar, wie Cyber eingesetzt wird, wie die Gruppierungen eingesetzt werden. Und das ist ein dynamischer Prozess, deswegen ändert sich der auch. Aber sehr oft machen wir den Fehler, dass wir das losgelöst von dem geopolitischen anschauen. Wir gucken die Technik an. Und die funktioniert ja eigentlich meistens, aber eben nicht, weil wir sie eventuell falsch einsetzen, weil wir das Problem nicht analysiert haben, sondern einfach eine ganz tolle, teure Technik irgendwie einsetzen und das Umfeld nicht studiert haben. Und ich glaube, da müssten wir viel, viel mehr gemeinsam ins Boot die Technik organisatorisch übergeordnet strategische Elemente einzubeziehen.
Wenn ich jetzt an, sagen wir mal, den deutschen Unternehmensmarkt denke, dann ist der ja geprägt von vielen Mittelständlern und auch vielen nicht Konzernen, sondern eben auch kleineren Unternehmen. Macht das was mit dem Fokus auch, also kassenleer, was du eben sagtest, ne? Jetzt könnte man ja naiv sagen, okay, wenn Kim Geld fehlt für den Sommerurlaub, dann wird er sich die größeren, also die Frage, sind die größeren auch in einem größeren Risiko und ist dieses staatliche Agieren für die vielen KMUs in Deutschland gar nicht so relevant oder ist das egal, weil das ist eh Streumunition, wenn es dann um Geld geht und nicht um diese gezielte, das Ausspionieren ist ein anderer Fall. Ich bin jetzt bei dem Geldbeschaffen Teil. Ne? Sind da KMUs dann trotzdem mit betroffen oder kann man sagen, nee, das geht dann schon gezielter auf größere?
Nee, das ist absolut alle. Also heute gibt es überhaupt niemanden, der nicht im Visier steckt. Wir sind viel zu vernetzt und da eben auch der Sprung zu den MSPs. Wir sind so vernetzt in dieser Welt, dass kleine, also wir hatten auch schon Kunden, der hat gesagt, warum ich? Ich bin so unwichtig. Wir sagen, nee, guck dich mal an, wo du geopolitisch aktiv bist, wer deine Kunden sind. Du bist hochrelevant. Ich würde auch als Täter dich ins Visier nehmen, weil seine Kunden wichtig sind, seine Location wichtig ist. Also man muss wirklich auch als Mittelständler überlegen, wer bin ich, was ist mein Markt, wo stehe ich in der Lieferkette, in der Supply Chain und wie sicher ist mein Knotenpunkt vor mir und hinter mir in der Supply Chain, weil wenn ein Unternehmen sicher ist und in der Supply Chain alle anderen eben nicht, und das ist genau, was die NIS2 versucht zu tun und warum alle so aufgewühlt sind, weil das eine Komplexität ist. Aber wenn wir es richtig machen, dann reduzieren wir diese Komplexität, weil wir können und müssen sehen, dass alle in dieser Lieferkette sicher sind, dass wir einander gegenseitig besser trauen können und verstehen, um was es geht. Und dann sind auch diese Angriffe besser abzufedern, weil die gehen in die Supply Chain und wenn einer angegriffen wird, sind eben Domino-Effekt-mäßig alle betroffen.
Das heißt, im Zweifel nehmen auch die staatlichen Akteure mal kleinere Beträge, wenn sie kriegen können, wenn das einfach geht und man eben relativ ungeschützte Ziele gut erreichen können, dann mal ein Abendessen nehmen.
Das ist eigentlich auch zum Kassenfüllen ein sehr, sehr bewährtes Modell, weil viele sind kleine Beträge, zahlen die Unternehmen, weil es ist einfach weniger schmerzhaft. Größere Beträge, da muss man sich noch überlegen und tut man vielleicht nicht. Aber bei Notetia hat man ziemlich viel Geld erwirtschaftet mit diesen kleinen Beträgen.
Okay.
Auch die wollte man nicht bezahlen.
Okay, das nochmal zum Hervorheben. Steffi hat gerade gesagt.
Keinen Betrag. Weil auch die 100 Euro sind dann im Waffenprogramm von Kim Jong-un. Das will keiner.
Bestimmt nicht. Ich habe jetzt gezögert, weil ich dachte, Frage mit dem Zahlen. Weil warum zahlen denn Menschen? Doch vermutlich, weil sie glauben, dass es für sie, jetzt erstmal als Glaubenssatz an der Stelle, die für den Fortbestand meines Unternehmens oder wann wir wieder arbeitsfähig sind nach, keine Ahnung, ansonsten dauert es vielleicht 4 Wochen, das kann ich mir nicht erlauben. Wenn ich mir jetzt aber hier ein paar Schlüssel oder was auch immer kaufe, dann bin ich ja vielleicht in 2 Tagen oder in 3 Tagen schon wieder da und kann, ja, ich weiß jetzt vielleicht ethisch und genau Waffenprogramm etc., aber es gibt ja vielleicht Menschen, die sich sagen, jetzt bin ich mir mal, ich bin meinen Menschen hier noch mehr verantwortlich gegenüber, denen ich Arbeitsplätze gebe, als im Waffenprogramm. Was sagst du demjenigen, der diesen ja auch nicht moralisch verwerflichen Gedanken hat als Unternehmer, oder?
Ja, ich weiß. Also ich meine, wir haben ja allerhand erlebt mit Kunden. Und am Anfang sagt jeder, wenn wir die Simulationsübungen machen, sagt jeder, nein, wir diskutieren nicht mit Terroristen und Bezahlen. Ja. Wenn sie in der Situation sind, scheinen alle an, ja, aber was sind jetzt die ganz schlimmen negativen Aspekte, man rollt dann so rein, um zu gucken, wie kann ich ab den Corners, ne? Aber am Ende des Tages, so viel schneller geht es nicht. Die Systeme sind angegriffen, die Systeme sind kaputt, die Systeme sind verseucht. Auch wenn der Schlüssel da ist, kann man eventuell schneller wiederherstellen. Aber viel wichtiger ist ja eigentlich, dieses Geld zu nehmen und die Systeme so aufzubauen, dass sie resistenter, mehr resilient sind gegenüber diesen Angriffen, sauber wieder, aber das Zahlen am Ende des Tages und auch viele sagen dann, wenn ich zahle, kommt er dann zurück. Normalerweise nicht, aber heute haben wir so viele Gruppierungen, dass es möglich ist, dass dann vielleicht einer dann wieder um die Ecke kommt und man wieder das Opfer wird. Also wirklich am Ende des Tages resilient sein, damit man nicht erpressbar wird. Das ist der Kern auch für mittelständische Unternehmen. Sich so aufstellen, dass man nicht erpressbar wird. Also dass man gar nicht in die Lage kommt zu zahlen. Wehtun wird es immer. Das ist ganz klar. Viel Geld kosten wird es immer. Und bevor man vorher diskutiert, wo man das Geld anlegen muss, eine saubere Problemanalyse des Unternehmens zu erstellen, damit man auch sieht, wo muss ich denn die IT investieren, damit ich das organisatorische nachlagern kann, um resilient zu sein und nicht in die Lage zu kommen, zahlen zu müssen. Ich glaube, das tun wir alle nicht. Und von meinen Kunden, also von unseren Kunden, muss ich sagen, 95% waren nicht so aufgestellt und waren alle erpressbar. Leider.
Ich habe genau zu dem Punkt aus einem Vortrag, den ich im Oktober an einem sonnigen Ort hören durfte, bei MSP Global hast du einen Vortrag gehabt. Und da hast du gesagt, und ich bleibe jetzt mal bei der Fragestellung dessen, sich eben resilient und nicht erpressbar zu machen, was du beschrieben hast. Ich meine, dass du was gesagt, dass es unglücklicherweise der Qualitätsfortschritt der Angreifer, also die Weiterentwicklung auch des Waffenarsenals, mit dem letztlich angegriffen wird, vielleicht sogar schneller ist, als dass wir hier Abwehrzäune oder was auch immer uns dann letztlich schützt und resilient macht, hochziehen. Das würde ja bedeuten, dass das Gap zwischen unserer Kompetenz, uns zu schützen, und der Qualität dessen, was da im Cyberbereich auf uns zukommt, im Zweifel sogar größer wird.
Ja, also ich würde jetzt, ich würde es mit einem Ja beantworten, weil ich mich einfach beobachte und das ist sehr, muss ich jetzt ganz offen sagen, Olaf, sehr schmerzhaft. Für mich ist es wirklich schmerzhaft zu sehen, wie wenig Enthusiasmus und Motivation wir reinstecken, uns qualitativ so aufzustellen, wir resilient werden, gemeinsam in den Supply Chains, um diese Angriffe abzuwehren. Aber was ich beobachte tagtäglich ist, dass wir einen Schritt, wir hoffen immer, dass es uns nicht erwischt und das Gegenüber ist hoch motiviert. Mehr motiviert kann man gar nicht sein, wenn man mal sieht, wie viel Geld da reinfließt. Also ich meine, bei der Conti, als da gewirrte Wolken im Paradies waren bei der Conti-Gruppe, weil da waren auch viele Ukrainer mit dabei und dann die Ukrainer sind dann natürlich haben sich getrennt und haben Whistleblowing betrieben, da hat man dieses Wallet gefunden, das waren 2,9 Milliarden. Also das muss man sich mal vorstellen, das sind große Summen. Das ist eine hohe Motivation steht dahinter. Und wenn wir nur ein Zehntel dieser Motivation reinstecken würden in unsere Verteidigung, in unseren Schutz, in unsere Resilienz, glaube ich, könnten wir diesen Gap kleiner machen. Aber wir machen nicht kleiner, er wird größer.
Ich glaube, da ist ein leider haben die Verteidiger einen systemischen Nachteil. Denn die Ausgaben in die Verteidigung skalieren nicht. Also wenn ich mit meinem Unternehmen was in die Verteidigung ausgebe, dann profitiere ich und ich muss auch alles ausgeben. Ich stelle mir aber naiv vor, wenn ich, um auf einen solchen Betrag, wie du gerade sehr plastisch das beschrieben hast, um dahin zu kommen, wenn ich meine Angriffsmethodik verbessere, dann skaliert das ja ganz anders, weil damit schieße ich jetzt wieder auf 1 Million Unternehmen oder wie viel auch immer. Das heißt, meine Investition in meine Methoden und meine Tools kann sich viel mehr rechnen als das Einzelunternehmen, das für sich jetzt, keine Ahnung, 300.000 Euro mehr im Jahr ausgeben soll für eine ordentliche Resilienz. Also wir haben da noch einen systemischen Nachteil, glaube ich, als Verteidiger, oder?
Absolut. Also ich meine, wenn man guckt, in der klassischen Kriegsführung, das ist ja genau immer gleich gewesen, Angriff und Verteidigung. Es ist sehr schwierig. Aber ich glaube, wir kommen so in die Welt, wo wir nicht mehr sehen, wo die Lösungen sind. Weißt du, wir sind so, es gibt keine Lösungen mehr. Jetzt alles ist so schlimm, es gibt keine Lösungen mehr, sie sind besser, jetzt kommt noch die KI und dann gibt's noch Quantum und dann knacken sie noch mehr und ich glaube, das ist der falsche Weg. Ich glaube, der Weg ist wirklich mit Baby-Steps einen Schritt zurückzunehmen und nicht das ganz Schlimme anzugucken, sondern mal einfach zu sagen, warum fangen wir jetzt nicht mal an, die NIS2 als etwas Positives zu sehen, anstatt zu schimpfen und das nicht machen zu wollen. Und ich habe schon Geschäftsführer erlebt, die haben gesagt, ich mache das nicht, dann nehme ich die Strafe in Kauf. Also die nehmen lieber die Strafe in Kauf anstelle, dann ist zwei umzusetzen, um resilient zu werden und das Geld als Strafe zu zahlen, als für ihre Strukturen.
Das, klassische Falschparker-Denke. Hier ist der beste Parkplatz für mich, da habe ich am wenigsten zu laufen. Ich gehe das Risiko ein, dass ich ein Ticket kriege, 40 Euro ist dann halt meine Parkgebühr, ist mir doch egal. Vielleicht kriege ich auch kein Ticket, habe heute Glück, aber ne, mir ist wichtiger, dass ich zum Theater nur 3 Schritte gehe, auch wenn ich da nicht stehen darf.
Absolut. Und das ist die Mentalität, die wir nun haben und die müssen wir brechen. Wir müssen jetzt wirklich mit schnellen Tropfen sagen, macht es einfach besser, dann werden die Konsequenzen auch weniger schlimm sein. Und die mittelständischen Unternehmen sind dann ganz, ich weiß, vielleicht mache ich mich jetzt nicht beliebt, wenn ich das sage, aber es ist eine ganz schwierige Kundengruppe, weil die sehen uns immer als die Bösen, weil man natürlich da kommt und sagt, ihr müsst das und das tun damit. Und das will keiner hören. Das will schlichtweg keiner hören.
Da du ja diesen spannenden geostrategischen Blick auch hast, wenn man den jetzt vielleicht mal auch in die unmittelbare bis mittelbare Zukunft, also nächstes Jahr, nächsten 1-2 Jahre, dieses erbeutete Geld, was gibt's da geopolitisch? Irgendwas, was die Menschen, die mehr hinter, so wie du, auch ein bisschen hinter die Kulissen gucken können, schon sehen, uiuiui, da braut sich gerade, wenn das denn so ist, Sturmartiges zusammen. Seht ihr da irgendwo was oder kommt noch ein neuer Staat, der Iran, bevor Donald da jetzt dann doch irgendwie unterstützungsfrei hinspringt, wollen auch die Mullahs nochmal ein bisschen Geld für ihre Abwehr haben gegen Donald, was auch immer, ich spinne natürlich. Wo siehst du da vielleicht auch, ja, welche auch immer strategischen Tendenzen auf dieser geopolitischen Ebene?
Ja, das ist natürlich eine ganz geladene Frage. Also die Prospektivplanung in 5 Jahre und mehr. Also ich meine, kurz rückblicken. Was damals in 2014 in der Krim passiert ist, das hat die Weichen gelegt und wo wir heute sind, war predictable. Das ist überhaupt keine Überraschung sozusagen. Was sich in Amerika entwickelt hat, ist nicht eine große Überraschung. Wenn wir die Trends angucken, dass wir Trump hatten und Trump nochmal haben, das ist überhaupt keine Überraschung. Die Demokraten sind seit Jahren nicht mehr beliebt. Die verlieren mehr Stimmen, die Menschen sind unglücklich. Gucken wir mal in die Richtung Deutschland. Die AfD hat auch mehr Stimmen bekommen. Es hat sich viel geändert in der Politik. Also wir müssen mal die Politik angucken, wir müssen die Trends angucken. Dann haben wir das geladene Mittlere Osten mit Israel. Das ist immer das Gleiche, nur die Israelis, die leben in solchem Spannungsfeld, dass die sich schon vorbereiten. Also sie sind immer so ein Sprung voraus, weil von uns jetzt, nicht unbedingt von den anderen, weil die müssen. Und wir sind ein bisschen, also der Zug ist schon am Abfahren, wenn nicht schon abgefahren. Also von daher müssten wir jetzt mal ganz stark, auch wenn wir gucken, was jetzt die EU gestern in Richtung Ukraine und Russland ihre Zustimmung für die Ukraine gegeben hat, da war ja die Kommission da mit der von der Leyen. Das bedeutet, dass wir viel stärker ins Visier von gewissen Nationen rücken werden und uns dementsprechend auch wappnen müssen. Wir gucken in Taiwan mit China, China mit Amerika, die Zölle, die Autoindustrie, die mehr und mehr an Gewicht verliert. Das heißt, wir werden auch wirtschaftlich geraten wie hier unter Druck. Wir haben in Europa überhaupt keinen Zusammenschluss. Dann haben wir ein ganz wichtiges Thema, die NATO, die immer größer und größer wird. Aber das Wichtigste ist, wofür ist denn die NATO heute noch da? Weil the head of NATO, wie man so schön sagen würde, ist Amerika. Amerika ist heute nicht mehr Europas Freund. Heute ist Amerika ein bisschen der anderen Seite. Wer hätte das gedacht? Aber die Trends, die waren da. Also wir müssen eigentlich viel stärker in Richtung Geopolitik, Spannungen, Politik schauen und nicht nur immer schimpfen, dass eine AfD mehr Stimmen bekommt, sondern sich mal überlegen, was bedeutet das, dass sie mehr Stimmen hat und wo müssten wir ansetzen, dass es besser wird. Und erst nachgelagert können wir unsere Cybersicherheit auf der Ebene dementsprechend auch anpassen. Also wo müssen wir investieren? Jetzt gibt es ja wieder diese große, also alle haben jetzt alles in die Cloud geschoben. Jetzt plötzlich ist Cloud ein Thema, weil die Angreifer sind nicht blöd. Die wissen, dass unsere Kronjuwelen jetzt in der Cloud sind. Also man sieht auch statistisch viel mehr Cloud-Intrusion-Angriffe, weil die versuchen, da reinzukommen. Also es wird passieren. Und jetzt kommt eben das Schlimme. Was tun wir denn mit dem Wissen? Wir wissen, dass das passiert. Wir wissen, dass AI so gute und schlechte Zwecke genutzt wird. Aber was tun wir jetzt konkret, um das besser zu machen? Wir haben Europa, die kommen mit einer AI, mit AI-Regulierungen, AI-Act. Und jetzt sagen die ganzen Firmen, was muss ich das denn machen? Das will ich nicht machen. Das kostet mich Geld. Das interessiert mich nicht. Also, siehst du, ich hier in Steuere. Wir haben hier einen großen Pott und am Ende des Tages müssten wir viel stärker die Unternehmen mit ins Boot bekommen, um nicht zu sehen, was wir versuchen auf der Seite zu tun und was wir versuchen denen zu erzählen, dass wir das tun, um als Berater mehr Geld zu machen oder um irgendwie denen das Leben schwierig zu machen. Die Welt ist nicht gut. Die Welt wird nicht besser. Und wir müssen gemeinsam daran arbeiten, dass wir sie besser machen oder uns resilienter gestalten. Weiß, das klingt jetzt unheimlich esoterisch, aber es ist jetzt nicht älter gemeint, sondern wirklich, let's fight together.
Ich müsste jetzt hier Schluss machen, weil das so ein schöner Schlusssatz ist. Aber das nehme ich schon mal für die AI, die bestimmt Notizen macht. Bitte speichern. Titel dieser Folge ist Let's Fight Together. Das nehmen wir doch mal, Steffi, oder als den Titel dieser Folge. Schöner kann es nicht werden für den Titel. Danke auch für, das ist ja genau auch meine Hoffnung, ne, von dir, diesen übergeordneten Blick und die großen Linien neben all dem, was man im Kleinen tun kann, auch mehr zu verstehen und auch mehr zu teilen mit all denen, die zuhören. Wir sind mutig, wir wollen das besser machen, deswegen spielen wir ein winziges Spiel. Du bist die Zweite, die das wunderbare Spiel Mythos oder Wahrheit spielen darf. Und ich sage dir drei Thesen und du ordnest sie, ich hoffe, sie sind plakativ genug, dass du sie auch in die eine oder andere Ecke zuweisen kannst, gemäß deiner Sicht, und dann gerne einen Satz, warum du diese Zuweisung so gemacht hast, wenn du möchtest. Also These 1, die Mitarbeitenden sind das größte Risiko. 80% der Angriffe entstehen durch menschliche Fehler. Mythos oder Wahrheit?
Das ist wahr. Nein, nicht wahr. Sorry, Mythos.
Mythos.
Sorry, Mythos.
Das ist ja spannend.
Management ist das Problem.
Wie bitte? Nochmal.
Management ist das Problem.
Also die anderen Menschen sind auch Menschen, aber nicht die hier gemeint sind. Vielen Dank.
Mitarbeiter sind sicher. Nee, das Management ist das Problem. Die Mitarbeiter nicht.
Okay, super. Dann Resilienz. Das war ja ein Wort, was du zu Recht eben schon ein paar Mal benutzt hast. Also Cyberresilienz ist vor allem ein technisches Thema. Tools werden schon die wichtigen Sachen lösen.
Ist nicht wahr.
Dann versuche ich jetzt ein drittes Mal mein Glück.
Das ist das größte Problem, Olaf. Genau dieses ist ein großes Problem.
Wenn ein Unternehmen angegriffen wurde und es vielleicht ja auch mit eurer Unterstützung ganz gut da durchgekommen ist durch diese Krisensituation, dann können wir erstmal alle verschnaufen, dann habe ich jetzt erstmal 5 Jahre Ruhe.
Auch nicht wahr, Mythe.
Okay, wenn wir nochmal einen Podcast, ich überlege mir nochmal aggressivere. Nein, zutreffendere natürlich. Vielen, vielen Dank, dass du die so schnell einordnen konntest. Damit sind wir bei meiner abschließenden Frage angekommen, nämlich viele, die dir heute, wann auch immer sie hören, zuhören, führen ja ein IT-Unternehmen, ein Managed Service Provider Systemhaus, welches Label man auch immer gerne für sich benutzen möchte. Und die sind ja auch der Vertrauensansprechpartner ihrer, ganz grundsätzlich jetzt mal für IT-Themen ihrer Kunden. Welchen Tipp kannst du diesen IT-Unternehmen geben, den sie beherzigen sollten, damit dieses Let's Fight Together eben unser aller Kunden am Ende tatsächlich sicherer sind?
Also wichtig ist wirklich, dass von der Technik wegzukommen als Alleinstellungsmerkmal, sondern die organisatorischen Aspekte, das Business, weil das größte Problem ist hier das Business Continuity bei Cyber und nicht alles auf die IT abrollen, weil meistens weiß die IT, was sie tut. Die sind eigentlich nie das Problem, kriegen aber immer den schwarzen Peter, weil das Management nicht genug eingebunden ist, nicht genug versteht, wo die Probleme sind und immer denkt, die IT kann es machen. Nein, das Business da oben muss man verstehen, was sind die Probleme, was wir vorher erklärt haben, also wo stehe ich mit meinem Unternehmen, warum bin ich interessant für Angriffe oder Angreifer, warum könnte ich angegriffen werden, wo sind meine Schwachstellen, wo tut es meinem Business am meisten weh und dann gemeinsam mit der IT gucken, wie man das jetzt festigen kann, wie man diese Strukturen resilient machen kann. Die IT weiß nicht, was die Kronjuwelen des Unternehmens sind und wo die größten Schwachstellen sind und wo die kritischen Systeme sind. Und die können nicht flächendeckend, wie du vorher gesagt hast, alles auf Vordermann bringen, sondern ganz gezielt zusammen mit dem Management gucken, wo müssen wir diese wunderbaren, unheimlich tollen IT-Produkte, die wir auf dem Markt haben, einsetzen, damit wir resilient sind. Und dann ist es fighting together.
Vielen, vielen Dank, dass du uns mal aus der Luft auf das Ganze hast blicken lassen und dass du deine Sicht geteilt hast. Ich wünsche dir noch eine wunderbare Woche. Möge sie weiter in der Toskana so warm und angenehm sein, wie es heute für dich ist. Danke dir sehr.
Herzlichen Dank, Olaf. Auch dir. Danke.